Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärzte und Vertragsärztinnen. Heute wollen wir über Polymedikation sprechen. Dazu haben wir uns Professor Dr. Olaf Krause, Chefarzt für Innere Medizin und Geriatrie, und Frau Dr. Vanessa Plate, Fachapothekerin für Arzneimittelinformation und Apothekerin bei der AOK Niedersachsen, zu uns eingeladen. Die meisten von uns kennen das ja aus dem Bekanntenkreis oder Freundeskreis. Je älter man wird, desto mehr Medikamente werden täglich eingenommen. Direkt die Frage zu Beginn: Ist das Thema viele Medikamente nur ein Thema, das ältere Menschen betrifft?
Es ist ein Thema, das viele ältere Menschen betrifft, aber nicht nur. Es betrifft auch viele Menschen im mittleren Lebensalter, ich sag mal mit 40 und 50 Jahren. Woher kommt das? Das kommt meist daher, dass viele Menschen mehrere Erkrankungen haben. Ich gebe mal ein Beispiel dazu. Zum Beispiel, wenn man unter einer Herzschwäche leidet, also Herzinsuffizienz plus ein Diabetes mellitus, dann wäre es so, wenn man die Leitlinien anschaut, müsste man allein für die Herzinsuffizienz mindestens 4, eher 5 Medikamente einnehmen, also die Big Four plus ein Diuretikum und zusätzlich etwa 2 für den Diabetes. Das heißt, wir wären schon bei 7 Medikamenten allein für diese beiden Erkrankungen. Wenn jetzt noch andere Erkrankungen dazukommen, wie zum Beispiel eine Gicht, sind wir ganz schnell in Richtung 10 Medikamente. Das heißt, Polypharmazie ist nicht per se schädlich, ist etwas, was resultiert häufig aus den vielen Erkrankungen, die Patienten mit in die Praxis bringen. Und wir wollen jetzt darüber sprechen, wie man vorgehen kann, gerade wenn Patienten selber ansprechen, sind das für mich zu viele Medikamente.
Frau Dr. Plate, was ist Ihre Erfahrung dazu?
Ich bringe heute Erfahrungen mit aus dem Martina-Projekt, aus dem AOK-Alltag und aus der klinischen Vorgeschichte, die ich habe. Und ein Beispiel für zu viele Medikamente ist zum Beispiel eine psychotische Symptomatik, bei der wir beispielsweise Clozapin beobachtet haben und bei näherer Betrachtung die Fragestellung aufgeworfen wurde, ist das jetzt eine Erkrankung oder eine Nebenwirkung? Und in diesem Fall haben wir bemerkt, diese Patientin bekam dann auch L-Dopa. Und die EPMS, die sie haben könnte, die extrapyramidalmotorischen Störungen, könnten eine Parkinson-Hintergrunderkrankung haben oder eben vom MCP, das die Patientin ebenfalls bekam.
Also Metoclopramid.
Richtig. Und wir haben dort wiederum die Bekämpfung der Übelkeit. Und Übelkeit konnte, da sind wir wieder bei der Herzinsuffizienz, von dem Digitoxin kommen, das sie ebenfalls bekam. Und jetzt sehen wir etwas, was ganz typisch ist für das, was wir Verordnungskaskade nennen. Ein Patient hat eben im Laufe seiner Medikationshistorie immer mehr Medikamente bekommen, auch im zeitlich großen Abstand und hinterher eine Folge, die immer wieder behandelt wurde mit weiteren Medikamenten und wo wir eigentlich ganz vorne ansetzen müssen. Und beim ersten Medikament müssen wir was verändern, um möglichst 3 Medikamente weglassen zu können. Das nennen wir dann das De-Prescribing.
Okay, in diesem Fall war ja die Verordnungskaskade sehr schön nachzuvollziehen. Aber wie kann ich mir das jetzt in der Praxis vorstellen? Ich möchte als Hausarzt nun gerne die Anzahl der Medikamente verringern. Wie gehe ich denn da vor? Also was schaue ich mir als erstes an?
Auf jeden Fall benötigt man einen vollständigen Medikationsplan. Der muss aktuell sein und auch immer ganz wichtig, alle verschiedenen Fachärzte, die verordnen, müssen sozusagen auch sich auf diesen Medikationsplan finden. Also auch gerade, wenn jetzt zum Beispiel Medikamente vom Neurologen oder Psychiater noch eingenommen werden. Zusätzlich lohnt sich immer die Frage nach den freiverkäuflichen Medikamenten, sogenannte OTC.
Also immer noch Stichwort mal Schmerzmittel,
genau, oder Nahrungsergänzungsmittel. Immer noch mal fragen, genau. Haben Sie sich zusätzlich irgendwo in der Drogerie etwas dazugekauft, zum Beispiel Johanniskraut oder Schmerzmedikamente. Es kommt wirklich sehr häufig vor. Und ich sage auch immer den Studierenden, es lohnt sich auch immer die Frage, ob Medikamente eingenommen werden, vielleicht vom Ehepartner oder vom Nachbarn. Auch selbst das kommt vor. Das heißt, man braucht die komplette Medikationsliste und dann ist ganz wichtig, was gerade was Frau Dr. Plate gesagt hat, nochmal fragen, seit wann werden die Medikamente eingenommen? Und gerade wenn Medikamente lange in der Medikation sind, man sich jetzt unsicher ist, was war eigentlich nochmal die Indikation, dann lohnt sich auch wirklich der Versuch, ein Medikament zu verringern oder auch dann rauszunehmen und auszuschleichen, so wie wir es nennen.
Also Stichwort, kein Medikament ohne Diagnose.
Richtig, vollkommen richtig. Und ich sehe es sehr häufig, man fragt sich, was war die Indikation? Der Patient weiß es nicht, die Angehörigen wissen es nicht. Dann ist es ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, es rauszunehmen.
Ja, das hört sich logisch an. Wenn es darum geht, Medikamente abzusetzen, wird ja auch von Ausschleichen gesprochen. Frau Dr. Plate, also wie kann ich mir das vorstellen und haben Sie da ein Beispiel für?
Ja, ich habe gleich zwei Beispiele. Wenn wir abrupt was absetzen, wie beispielsweise bestimmte Schlafmittel oder bestimmte Mittel bei ADHS, dann wird das nicht vom Patienten vertragen. Das heißt, er wird übersteuern, wieder in sein Erkrankungsbild zu stark zurückfallen oder womöglich eine Entzugssymptomatik entwickeln. Und deswegen würden wir bei diesen Medikamenten schrittweise vorgehen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Stärken sind am Markt und versuchen dann langsam runter zu titrieren. Das machen wir beispielsweise beim Lisdexamfetamin von 60 auf 30 auf 20 Milligramm Schritten bei einer ADHS-Symptomatik oder beispielsweise bei Benzodiazepinen, wo wir ganze Äquivalenzdosis-Tabellen veröffentlicht haben und den Patienten auf ein Benzodiazepin umstellen können, das uns bis zu einer sehr, sehr niedrigen Dosis verfügbar ist. Und dann gehen wir auch nur in zweiwöchigen Schritten vor und auch nur in Phasen, wo dieser Patient stabil ist, würden wir merken, okay, er hat jetzt mit der schrittweisen Dosisreduktion Schwierigkeiten, würden wir auf dieser Dosis vielleicht auch noch ein bisschen länger als 2 Wochen bleiben, um ihn dann ganz langsam abzusetzen. Das kann man auch mit Arzneimitteln wie den Protonenpumpenhämmern ganz deutlich zeigen. Die werden zum Beispiel bei Übersäuerung des Magens genommen und würde man jetzt eine hohe Stärke sofort absetzen, hätte der Patient eben Sodbrennen.
Und würde dann halt auch wieder wahrscheinlich riskieren, halt seine alte Erkrankung dann wieder zu bekommen.
Vielleicht nicht unbedingt, weil die Erkrankung haben wir jetzt eben angenommen, die ist ja gar nicht mehr vorhanden. Aber die Reaktion des Körpers in dem Moment ist einfach überschießend. Und indem wir dem Körper langsam das Arzneimittel nehmen, hat er eben keine überschießende Reaktion und verträgt es und hält sich auch in unserer Anweisung. Eine Alternative ist beispielsweise, wenn wir diese Medikamente abrupt absetzen, dass der Patient sofort den Mediziner wechselt und sich woanders das Medikament wiederholt und es eben nicht schafft, das Medikament abzusetzen.
Hört sich nach viel Arbeit für beide Seiten an. Herr Professor Krause, gibt es da irgendwelche Tools, die man zur Unterstützung anwenden kann?
Ja, die gibt es. Es gibt erstmal aber auch eine Faustregel, die lautet, dass man alle 2 Wochen die Dosis eines Medikaments um die Hälfte reduzieren kann. Das gilt zum Beispiel für Neuroleptika. Da gibt es auch so Absetzalgorithmen, zum Beispiel bei Patienten, die Neuroleptika lange eingenommen haben und man sagt, man möchte jetzt etwas runtergehen, alle 2 Wochen um die Hälfte reduzieren. Was ich auch sehr gut finde, ein Tool, ist auf Englisch allerdings, aber man kann es ganz gut verstehen, das ist der Medstopper, den einfach eingeben, Medstopper im Internet, und dann kann man das Medikament dort eingeben und da wird genau gesagt, wie ich die Dosis reduziere in 2 Wochen, um ein Viertel runtergehen und so weiter. Es ist wirklich sehr sinnvoll, zum Beispiel, wenn ich Digitales absetzen möchte, PPI, das wird dort sehr schön aufgeführt. Kann ich empfehlen, wenn man jetzt ein spezielles Medikament runternehmen möchte. Eine weitere Sache, die mit dem Thema auch zusammenhängt, ist natürlich, dass man guckt, wenn ich Medikamente anpasse, dass ich natürlich auch immer ein bisschen gucken muss auf die Situation des Patienten. Also gibt es Umstände, in denen der Patient sich schlechter fühlt, zum Beispiel Durchfall hat, oder ein wichtiges Thema natürlich ist jetzt nicht gerade im Herbst, aber es wird wieder auf uns zukommen, dann im Frühjahr und Sommer die Hitzeanpassung von Medikamenten. Wenn wir auf zum Beispiel Diuretika gucken, Blutdruckmedikamente, dass man dann das mit seinem Patienten bespricht, dass man bei sehr heißen Temperaturen und auch heißen Nächten dann die Medikation anpasst, zum Beispiel um die Hälfte runtergeht bei Diuretika.
Ach, das ist ja interessant, dass sowas dann halt auch eine Rolle spielt und tatsächlich dann halt in der Medikation auch beachtet werden muss. Haben Sie noch weitere Beispiele dazu?
Ein weiteres Beispiel wäre auch, wenn Patienten zum Beispiel Fastenperioden einlegen, entweder gewollt oder ungewollt, dann gibt es auch bestimmte Medikamente, die angepasst werden müssen und pausiert werden müssen, zum Beispiel das klassische Metformin Und ganz wichtig auch die SGLT2-Hämmer. Die sollte man auf jeden Fall dann sozusagen auch pausieren. So wird es auch in der Fachinformation empfohlen.
Also bei Diabetes muss man dann da aufpassen. Genau.
Und bei Herzinsuffizienz auch. Da sind die ja auch zugelassen. Ne?
Genau. Stimmt, da haben Sie recht. Frau Dr. Platt, haben Sie da auch noch ein Beispiel zu dem Thema Hitzeanpassung?
Was wir ganz gerne machen, ist, dass wir natürlich mit den Arzneiformen arbeiten. Und ein Beispiel wäre, dass man auf eine Creme und eine Salbe jahreszeitbedingt einstellt. Man würde beispielsweise eine Tacrolimus-Salbe nehmen im Winter, weil grundsätzlich wäre eine fettige Zubereitung bei einer Neurodermitis zu bevorzugen. Aber im Sommer ist es vielleicht gar nicht mehr zumutbar und dann wechseln wir tatsächlich den Wirkstoff auf Sirolimus-Creme, weil sie als solche verfügbar ist. Und dann ist das die Compliance, Adhärenz oder auch Therapietreue des Patienten einfach größer, wenn wir dort eine Arzneiform nehmen, die ihn nicht so stark schwitzen lässt.
Ja, das ist alles sehr interessant. Gibt es sonst noch Beispiele, wo man oder an welchen Stellschrauben man eine Medikation herangehen kann? Also ich denke jetzt, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wenn eine Therapie nicht gut funktioniert, dass man die eben dann nicht weiterlaufen lassen soll. Wie sieht das denn bei funktionierenden Therapien aus? Also macht das Sinn, da halt ab und zu mal drauf zu gucken? Oder ist das eben etwas, was ich halt, also never change a winning team, also dass ich da eben einfach das weiterlaufen lassen kann?
Auch da würde ich es überprüfen und zwar immer schauen, kann ich vielleicht auch mit einer geringeren Dosis den gleichen Erfolg erzielen. Das würde ich auf jeden Fall einmal auch probieren, denn es ist natürlich für einen Patienten schon ein großer Vorteil, wenn er eine geringere Dosis eines Medikaments einnehmen muss. Heißt natürlich auch immer weniger Nebenwirkungen dadurch. Das würde ich einmal dann auch versuchen, auch wenn es gut läuft.
Ja, ist auch ein guter Tipp, das ist wohl wahr. Frau Dr. Plate.
Was wir in der ATINA-Studie oft sehen, ist auch, dass es durchaus Kombinationen gibt, die genauso preiswert als Fixkombination sind, wie sie in den Einzelpräparaten sind. Und dass es einmal das subjektive Krankheitsgefühl des Patienten reduzieren kann, wenn wir mehrere Wirkstoffe in einer Arzneiform haben. Das klappt ganz gut bei Antiasthmatikern, das klappt ganz gut bei Blutdruckmitteln. Und das ist manchmal bei Metformin und Sitagliptin sogar sehr preiswert. Und da gucken wir sehr oft drauf, kann man denn eigentlich einfach die Einnahmezeitpunkte reduzieren? Denn der Mensch ist sehr einfach gestrickt. Einmal am Tag morgens schaffen sie alle. Zweimal am Tag geht auch noch gut. Aber wenn sie sich angucken und sie haben ein Präparat, was viermal täglich eingenommen werden soll oder eingeschmiert werden soll, das ist beispielsweise bei bestimmten Pilzmitteln der Fall. Sie haben eine Zubereitung als Gel, die brauchen sie nur einmal am Tag. Das wäre dann das Bifonazol. Dann würden Sie vielleicht den Patienten fragen, naja, haben Sie den Hautpilz schon so lange und schaffen Sie das überhaupt mittags und nachmittags? Und er würde Ihnen vielleicht antworten, nein, wissen Sie was, da arbeite ich. Und nein, ich ziehe mir nicht die Schuhe und die Socken aus und mache das. Und da wäre dann beispielsweise der Switch der Arzneiform und vielleicht auch endlich irgendwann die Heilung drin.
Ja, das ist alles sehr interessant. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Austausch. Die AOK Niedersachsen unterstützt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf haben. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und/oder Feedback? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis-talk@nds.aok.de. Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, Sie auch demnächst wieder begrüßen zu dürfen.